Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Corona-Pandemie als großer Gleichmacher. Ein Virus, das uns alle gleichermaßen bedroht, unabhängig von Einkommen, sozialem Status oder Hautfarbe. Ein Virus, gegen das wir nur gemeinsam gewinnen können und das die Gesellschaft daher näher zusammenrücken lässt. Schön wär's. Aber mittlerweile zeigt sich recht deutlich, dass die Corona-Krise eben nicht alle gleich trifft. Es gibt erste Studien, die nahelegen, dass Bevölkerungsgruppen, die ohnehin sozial benachteiligt sind, mehr unter dem Virus leiden als andere. Die Bertelsmann-Stiftung zum Beispiel hat kürzlich eine Studie veröffentlicht, nach der ein Fünftel der Kinder in Deutschland von Armut bedroht sind. Und sie treffe diese Krise besonders hart, warnt die Stiftung. Armut und Arbeitslosigkeit, das sind Themen, die Corona-bedingt in diesen Tagen wieder mehr in den Fokus rücken. Vielleicht auch, weil klar wird, wie schnell es jeden von uns treffen kann. Die Journalistin Anna Meyer hat sich schon lange vor Corona Gedanken gemacht über Armut und Arbeitslosigkeit in Deutschland und darüber jetzt ein Buch geschrieben. Die Elenden heißt es. Elend, das ist ein Wort, da denkt man vielleicht ans Mittelalter, aber nicht unbedingt an Deutschland im Jahr 2020. Warum also dieser drastische Titel, habe ich Anna Meyer zuerst gefragt. Wo sehen Sie in diesem Land Elend?
Für mich ist Elend, glaube ich, vor allem ein Zustand, aus dem man sich nicht befreien kann und in dem man alleingelassen wird und ein Zustand, in dem man unverschuldet ist. Und ich finde dieses Wort Elend total stark. Ich glaube, das ist ein Wort, das wir sehr, sehr selten benutzen. Und das liegt wahrscheinlich auch gerade an dieser Schuldfrage. Also wenn jemand in diesem Land arm ist oder arbeitslos, dann gehen wir davon aus, dass er da irgendeine Schuld dran trägt selbst. Und ich finde aber in diesem Wort verelendet oder elend ist angelegt, dass die Schuld im System liegt und dass man jemanden zurückgelassen hat. Und deshalb dieser Titel.
Das heißt, Sie würden sagen, dass den Großteil der Arbeitslosen keine Schuld trifft an ihrer Situation, dass diese Situation nicht selbst verschuldet ist?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, in unserer Gesellschaft ist schon angelegt, dass jeder gerne arbeiten will. Und wenn man nicht arbeitet, dann hat das meistens mit äußeren Umständen zu tun. Und was ich immer gerne aber dazu sage, selbst wenn jemand einfach gar nicht arbeiten will und nur auf seinem Hintern zu Hause sitzen, dann muss eine Gesellschaft wie unsere, die so reich ist, das auch aushalten können.
Sie sind selbst als Kind zweier Langzeitarbeitsloser aufgewachsen. Welche Folgen hatte das für Sie persönlich? Wie hat sich das auf Ihre Biografie ausgewirkt?
Ich würde sagen, genauso wie jede andere Biografie sich auf die Leute auswirkt, nämlich diffus. Also man weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, ob ich Journalistin geworden bin, weil meine Eltern arbeitslos sind. Und ich denke, die Frage könnte man jedem stellen, der Eltern hat. Aber gleichzeitig habe ich natürlich Dinge erlebt, die jetzt jemand anders nicht erlebt. Also Armutserfahrung, das Gefühl, nicht genug zu haben oder eben auch das Gefühl, dass ich auch in mein Erwachsenenalter getragen habe, nichts verdient zu haben. Und das ist, glaube ich, schon was, was sich langfristig auswirkt.
Was würden Sie also sagen, bedeutet es heute in Deutschland, arm zu sein? Es geht ja in der Regel nicht darum, dass Menschen, die arm sind, nichts zu essen haben. In der Regel hat heute in Deutschland jeder ausreichend zu essen. Welche Qualität das Essen hat, genau, welche Qualität das Essen hat, ist eine andere Frage. Aber es geht nicht mehr darum, dass Menschen verhungern in der Regel. Was bedeutet es dann? Geht es vielleicht vor allem um Teilhabe am gesellschaftlichen Leben?
Gut, dass Sie das Verhungern angesprochen haben. Ich habe von einem Hartz-IV-Empfänger gelesen, der 2007 in seiner Wohnung verhungert ist. Und zwar nicht, weil es keine Hilfsangebote gegeben hätte. Die Tafel, wo er hätte hingehen können, war gegenüber. Und es war ein Fehler damals im Arbeitsamt, dass ihm die Leistungen so sehr gekürzt wurden, dass er kein Geld mehr hatte, um sich Essen zu kaufen. Und was Armut heutzutage bedeutet, lässt sich ganz gut an dieser Geschichte nachvollziehen, weil es vor allem eine Entmachtung bedeutet. Also die Macht über das Leben wird dem Einzelnen, der arm ist, genommen. Und dadurch ist dann überhaupt keine Teilhabe mehr möglich. Also dieser Mann konnte überhaupt nicht mehr an den Hilfsangeboten teilhaben, weil er gar nicht mehr wusste, wie man sich in der Welt bewegt.
Sie haben das Stichwort Entmachtung angesprochen. In Ihrem Buch kritisieren Sie ja vor allem auch den Umgang mit Arbeitslosen in Deutschland. Vielleicht können Sie uns das noch mal ein bisschen genauer erklären. Inwiefern ist der Umgang vielleicht eines jeden Einzelnen, aber auch der Gesellschaft als Ganzer mit Arbeitslosen problematisch?
Das Wichtigste in unserer Gesellschaft ist ja Arbeit. Also wenn Sie jetzt abends jemand in der Kneipe anspricht und fragt, was machen Sie denn, dann sagen Sie wahrscheinlich Journalistin. Und genau dieser Fokus auf Arbeit ist das, was die Arbeitslosen zu Außenstehenden macht, zu Marginalisierten, zu Menschen, mit denen man nicht gerne zu tun hat, weil wir im Arbeitslosen die schlimmstmögliche Version von uns selbst erkennen. Wir haben alle manchmal Angst, unseren Job zu verlieren. Wir sind uns alle oft nicht sicher im Leben und wir haben alle Angst, unsere Freunde zu verlieren und alles, was wir uns aufgebaut haben. Und alles das wird auf diejenigen projiziert, die jetzt gerade arbeitslos sind. Und deshalb werden die eben in der Gesellschaft isoliert, haben kein soziales Umfeld, das sich um sie kümmert. Einfach weil wir diese Projektionsfläche benötigen, um uns in unserem Leben unserer selbst zu vergewissern.
Inwiefern spiegelt sich dieses negative Bild von Arbeitslosen, das Sie da gerade beschrieben haben, vielleicht auch in unserer ganz alltäglichen Sprache wieder? Also ich habe da jetzt zum Beispiel gerade gedacht an einen Ausdruck wie sozial schwach, der immer noch gerne benutzt wird.
Ja, ich finde, sozial schwach ist wirklich ein Ausdruck, der gehört auf den Index. Und wenn Kollegen den schreiben, dann sage ich auch immer, mein Gott, das Wort können wir nicht mehr benutzen, weil darin ja angelegt ist genau das, was ich eben meinte, nämlich diese Schuldfrage. Also da ist einfach jemand, der ist sehr, sehr schwach und deshalb lassen wir den jetzt da unten sitzen. Und tatsächlich hat ja aber das erstens überhaupt nichts mit Schwäche zu tun, sondern ganz oft mit Schicksalsschlägen oder Krankheit oder was auch immer. Und zweitens ist das Adjektiv sozial davor auch sinnfrei, weil natürlich es nichts mit sozial zu tun hat, dass man auf dem Arbeitsmarkt nicht seinen Platz findet. Also es gibt bestimmt viele Leute, die sind sehr sozial, aber haben trotzdem keinen Job.
Es heißt gerne, die Corona-Krise wirke wie ein Brennglas. Bestehende Probleme und Ungerechtigkeiten werden durch die Krise noch sichtbarer. Wie ist Ihr Eindruck? Gilt das auch mit Blick auf Armut und Arbeitslosigkeit in Deutschland?
Einerseits total. Ich war neulich für eine Reportage an einer Schule, wo Kinder vor allem unterrichtet werden, die aus armen Haushalten kommen. Und denen ist wahnsinnig viel weggebrochen dadurch, dass dieses Umfeld Schule nicht mehr da war. Und gleichzeitig sieht man aber, dass gute Schüler aus armen Haushalten trotzdem weiter, trotz Homeschooling, total gut in der Schule bleiben, weil Lehrer einfach auch total viel dafür tun. Es gibt aber natürlich weniger gute Schüler aus armen Haushalten. Das heißt, durch die Corona-Krise ist auf jeden Fall vieles klar geworden. Ich glaube nur, man muss es dann jeweils differenziert betrachten. Also einfach nur zu sagen, Corona ist ein Brennglas und man sieht jetzt alles offen liegen, ist häufig nur ein Argument, um seine eigene Meinung über die Gesellschaft nochmal zu zementieren.
Vor dieser Krise hatten wir in Deutschland viele Jahre lang eher niedrige Arbeitslosenzahlen. Es ging Deutschland wirtschaftlich gut, aber das Problem soziale Ungleichheit bestand trotzdem. Warum konnten von diesem wirtschaftlichen Aufschwung nie alle profitieren? Was ist Ihre Erklärung für die soziale Ungleichheit in unserem Land?
Durch die Agenda 2010 ist Verelendung geschaffen worden. Also Hartz IV, die Sanktionen, die damit zusammenhängen, die Art, wie Kinder abgesichert werden in dieser Gesellschaft, war darauf angelegt, dass Leute so sehr verelenden, dass man Angst vor ihrem Zustand hat. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man Menschen, die so verelendet sind und die man auf diese Art und Weise entmachtet hat, dann auch nicht mehr da rauskommen. Und dass es auch keine ernsthaften Anstrengungen gibt, sie daraus zu holen. Also das, was die Bundesagentur für Arbeit an Maßnahmen anbietet, ist ganz oft überhaupt nicht zielführend, sondern eher eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Maßnahmenanbieter. Und solange man da nicht wirklich ernsthaft rangeht und wirklich darauf aus ist, diese Menschen aus ihrer Situation zu befreien und vor allem gute Arbeit zu schaffen für alle, wird das nicht passieren. Und sowieso ist Vollbeschäftigung ja ein weit entfernter Traum. Also das gibt es nicht.
Kann es vielleicht auch gar nicht geben in unserem System, weil der Arbeitsmarkt immer darauf angewiesen ist, dass ein paar Arbeitslose da sind, die im Zweifelsfall schnell Stellen besetzen können, wenn dann ein neues Unternehmen geschaffen wird. Also ganz abschaffen kann man die Arbeitslosigkeit, zumindest in diesem bestehenden System, ja gar nicht, oder?
Genau, und das weiß jeder. Und das ist auch so lustig, dass allen, die sich damit beschäftigen, klar ist, dass es die Arbeitslosen geben muss. Und dass die Arbeitslosigkeit trotzdem aber als ein Fehler im System gesehen wird.
Also Ihr Ziel ist es nicht, die Arbeitslosigkeit abzuschaffen, sondern vor allem den Umgang und unseren Blick auf die Arbeitslosigkeit zu ändern.
Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass jetzt durch Digitalisierung und einfach dadurch, dass alles immer schneller wird und sich die Welt immer schneller ändert, es viel normaler werden wird, dass Menschen für eine kurze Zeit arbeitslos sind, dass jemand für 2, 3 Jahre nicht weiß, wohin, weil seine Branche vielleicht pleite gegangen ist. Und ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft daran arbeiten müssen, das Nichtarbeiten zu enttabuisieren, damit genau diese Menschen nicht in ein Loch fallen und nicht verelenden.
Wie genau könnte das vonstatten gehen? Haben Sie konkrete Forderungen, vielleicht auch konkrete politische Forderungen, was passieren muss?
Es tut mir immer so leid, das zu sagen, weil es so unoriginell ist, aber ich glaube, die wichtigste Forderung ist immer Geld. Wenn man jemanden von finanziellen Möglichkeiten abschneidet, dann schneidet man ihn in dieser Gesellschaft, die auf Geld beruht, automatisch auch von gesellschaftlichen Möglichkeiten ab. Und deshalb glaube ich, dass eine Anhebung des Arbeitslosengelds das Erste und Allerwichtigste ist, was man tun muss. Nun kann man sagen, die Leute, die schon langzeitarbeitslos sind, die rettet man damit auch nicht mehr. Und dann muss ich sagen, ja gut, aber ist das wirklich ein Argument dagegen? Und ich glaube, dass es sich dieser Staat leisten könnte, mehr Arbeitslosengeld zu verteilen. Und ich benutze dieses böse Wort verteilen. Und dann kann man über alles Weitere nachdenken, nämlich darüber, was ist eigentlich mit Weiterbildungsmaßnahmen? Was ist eigentlich mit flexibleren Berufsbiografien? Oder was ist mit öffentlichen Beschäftigungsmöglichkeiten vielleicht auch? Also in Berlin gibt es ja jetzt zum Beispiel das solidarische Grundeinkommen, wo Leute von der Stadt bezahlt, beziehungsweise vom Senat bezahlt, in öffentlichen Einrichtungen arbeiten. Und das sind alles Möglichkeiten, die ich total super finde.
Die Journalistin Anna Meyer über unseren Umgang mit Armut und Arbeitslosigkeit. Ihr Buch mit dem Titel Die Elenden erscheint morgen in einer Woche im Hansa Verlag. Und wenn Sie das Thema interessiert, dann hören Sie an diesem Tag, also am Montag, den 17. August, doch in unsere Sendung Andruck rein. Da gibt es dann eine ausführliche Buchkritik.